Audi und herzlich willkommen zu eurem B-Western Podcast. Dem Podcast für alle, die staubige Straßen, wackelige Kulissen und fiese Schurken lieben. Yeehaw!
Willkommen zu einer neuen Folge unseres Filmpodcasts oder sagen wir besser unseres B-Western-Podcasts, weil das ist ja das Fachgebiet, in dem wir uns so rumtreiben in diesem Podcast. Auch heute bin ich wieder nicht alleine. An meiner Seite ist mein Vater. Herzlich willkommen in unserem Podcast, Papa.
Ja, auch von mir ein warmes Welcome für die Freunde billiger Filme.
Ja, denn wenn ihr das liebt und vor allem billige Western liebt, dann seid ihr hier an der richtigen Adresse und dann solltet ihr hier auch eure Lauscher spitzen, glaube ich, wie man so schön sagt. Was haben wir uns für heute vorgenommen, Papa? Was wollen wir heute machen?
Ja, also wir erfüllen uns hier ja sowieso immer Wünsche, aber das ist
ja, ein
ganz, ganz besonderer Wunsch von uns.
Unsere eigene Wunschkiste.
Den Film erwähnen wir hier ständig. Von dem Film haben wir, glaube ich, privat auch unendlich oft geschwärmt. Ja. Von diesem Film träumen wir nächtens. Er heißt Man nannte ihn
Kelly, genau, und die treuen HörerInnen unter euch, die wissen das auch schon, weil wir ungefähr seit Folge 1, wir sind, glaube ich, haben jetzt schon 17 Folgen oder so gemacht, aber seit der ersten Folge reden wir darüber, dass wir unbedingt mal diesen Film besprechen wollen. Und Leute, ihr seid an diesem historischen, für unseren Podcast historischen Moment angelangt, dass wir es heute wirklich machen werden. Genau, es ist ein Western, es ist ein B-Western, das kann man am Anfang, glaube ich, direkt sagen, von 1959. Genau, und Regie hat natürlich niemand Geringeres geführt als der von uns sehr geschätzte und bereits sehr häufig erwähnte Gordon Douglas. Und Hauptdarsteller, auch den haben wir hier schon sehr oft erwähnt und wir haben, glaube ich, schon 3 Filme von ihm besprochen, weil wir ihn einfach super finden, ist Clint Walker. Und wir haben es ja am Anfang mal gesagt, wir wollten ja so ein bisschen so ein 3 Filme hintereinander quasi mit Clint Walker besprechen und haben jetzt quasi den Klimax erreicht, wie du es mal so schön gesagt hast in der letzten Folge. Also wir sind am besten Film angelangt für uns, ohne jetzt die Bewertung vorwegzugreifen, aber wir sind an dem Film angekommen, den wir wirklich am besten mit ihm finden und den wollen wir heute im Detail mal auseinandernehmen und wirklich ganz ausgiebig besprechen.
Kollaborationen von Gordon Douglas und Clint Walker.
Genau, und Warner, ne? Und Warner dahinter genau. Vielleicht ein bisschen für euch der Fahrplan. Also ich mache gleich wie immer einen kurzen Inhalt des Films, bevor mein Vater dann ein bisschen tiefer einsteigen wird. Dann können wir nochmal ganz kurz vielleicht über Gordon Douglas reden, den Regisseur, auch wenn ihr das schon häufig gehört habt. Clint Walker als Schauspieler wollen wir heute ein bisschen ausklammern. Ich würde mich gerne ein bisschen mehr auf den Nebendarsteller konzentrieren. Das ist nämlich Ed Burns. Ich habe extra nachgeguckt, wie man den ausspricht. Burns,
nämlich da.
Ein Teenie-Star. Warum er ein Teenie-Star war, verraten wir an der Stelle noch nicht. Erzählen wir euch später, damit ihr weiter dran bleibt. Genau, und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was über die anderen Schauspieler, über John Russell nämlich und über die Andra Martin, die Andra Martin spielt nämlich die, ist, die Frau in diesem Film, die eine wichtige Rolle spielt.
Valea.
Genau, richtig. Das ist so ein bisschen der Fahrplan und zum Abschluss habe ich noch ein bisschen, wie immer, so ein paar Fun-Facts über den Film, was so während der Dreharbeiten passiert ist. Aber vielleicht ganz kurz, ihr seid schon von uns gewohnt, unser Einspieler, um was geht's in diesem Film?
Der Steckbrief zum Film, kurz, was ihr wissen sollte.
So. Also, was passiert bei Yellowstone Kelly? Viele von euch da draußen kennen den Film wahrscheinlich auch, wenn ihr Fans von B-Western seid, generell von 50er-Jahre-Western. Mhm. Weil ich finde, der Film ist so ein bisschen auf der Grenze schon zu einem A-Western quasi.
90 Minuten.
Genau, die Länge spricht dafür und eigentlich auch die Mühe, die man sich damit gegeben hat, machen wir später noch im Detail. Worum geht's?
Und das sehr, sehr gute Drehbuch.
Das stimmt. Der Trapper Yellowstone Kelly arbeitet als Scout für die US-Armee, zumindest hat er das zeitweise getan. Und während seines Einsatzes in diesem Film gerät er eigentlich in einen Konflikt zwischen Sioux-Kriegern und rettet dabei eine junge Arapaho-Frau, also eine Frau, die nicht zum Stamm der Sioux gehört. Dabei lernt er auf seiner Reise den jungen Anse Harper kennen, gespielt von Ed Burns, der ihn auf diesem Abenteuer begleitet. Und die beiden geraten aufgrund dieser Arapaho-Frau immer wieder in eine gefährliche Lage. Also im Prinzip sind sie in einem Konflikt, nämlich zwischen dem Sioux-Häuptling Gall, der diese Arapaho-Frau unbedingt für sich beansprucht. Diese Arapaho-Frau möchte aber nicht mit dem Sioux-Häuptling Gol zusammenleben, sondern hat es natürlich mehr, wie es sich im Laufe des Films auch entwickelt, auf Yellowstone Kelly, hat sich in ihn mehr verliebt.
Ja, aber das ist ein Prozess.
Das, genau,
aber
das, ja, das führst du gleich noch ein bisschen weiter aus.
Da will ich noch lange drauf
genau
eingehen.
Ne? Und dann gibt es natürlich noch einen Einsatz der US-Armee gegen die Sioux-Krieger, angeführt von dem Häuptling Gall. Und an diese Fronten gerät dann Yellowstone Kelly, indem man nämlich wieder als Scout für die US-Armee arbeiten muss, um die anzuführen im Krieg gegen die Sioux-Indianer. An dieser Stelle möchte ich auch die kurze Zusammenfassung schon mal abbrechen quasi, denn mein Vater wird jetzt ein bisschen einsteigen und ein bisschen mehr in den Film eintauchen. Ihr kennt das schon, er macht das meistens so, dass er die Anfangssequenz des Films schildert und so ein bisschen einen Eindruck euch vermitteln möchte, wie so das Feeling so für den Film ist. Ne?
Ja,
also,
das,
wie kommt man rein in den Film? Fang gerne mal an.
Das versuche ich. Man sieht am Anfang Clint Walker alias Yellowstone Kelly mit zwei Packpferden durch bergiges Gelände in Montana reiten.
Mhm.
Und zum Bild schiebt sich mit Wucht hymnische Musik. Und wie gesagt, dieses Bild von Clint Walker, ich meine, der Mann ist
1,90 groß
ist gewesen. 1,90 ja. groß und ist einfach eine imposante Erscheinung.
Absolut, ja.
Trägt dieses schon von meiner Kindheit, also gewandet in diesem Hirschleder, also ich, Englisch Buckskin. Ne?
Mhm.
Was ist das denn nicht, ein Buckskin? Was ist das für ein Material?
Hirschhaut.
Hirschhaut,
ja, ja, genau.
In
wie du gesagt hast, so Hirschleder. Ne? Ne,
in so eine Trapper-Hirschleder-Montur. Das fand ich schon mal als Kind total schön. Wollte das auch immer haben für Karnevalsveranstaltungen. Irgendwas hat dann nur gereicht für so eine Cowboy-Hut aus nicht, ich weiß nicht, war das richtiger Stoff, weiß ich gar nicht.
Filz.
Filz.
Ja,
so
ja meistens sind die aus Filz gewesen.
Genau,
ja, ich kenne die auch noch.
Ne, ja. Und so eine Plastikweste.
Mhm.
Aber ich schweife ab. Also es fängt wirklich so an, dass man... Also ich war sofort gefangen.
Mhm.
Von dieser Musik im Einklang mit diesen, mit dieser Landschaft und diesen Farben. Und dann wird man informiert. Leider gibt es mal nicht diese angenehmen Sprecher, die immer gerne einführen in diesen 50er-Jahre-Filmen, die man so mit wohlklingenden Stimmen immer einführen. Hier muss man das dann lesen, den Text. Ich habe mal den Anfang aufgeschrieben. Der Westen der Vereinigten Staaten wurde erschlossen von Männern wie... Und dann geht es um Yellowstone Kelly, der übrigens tatsächlich ein historisches Vorbild hat.
Mhm, genau.
Das wird aber Julius wahrscheinlich noch erzählen, weil er hat schon angedroht, dass er fleißig recherchiert hat.
Ja.
Ne? Also da gab es wirklich eine Vorlage, eine historische Vorlage.
Kann ich an der Stelle vielleicht auch schon kurz ergänzen, wenn du möchtest. Also
ja.
Das ist wirklich so, diese Yellowstone Kelly-Figur basiert eben lose, muss man eigentlich sagen, auf der realen historischen Persönlichkeit Luther Sage Kelly. Und der war wirklich Scout der US-Armee im 19. Jahrhundert. Den gab es also wirklich. Den hat man, diese Figur, die Clint Walker da spielt, so ein bisschen angelehnt. Ne?
Ja, also es dauert bis zum ersten Dialog. Also wir sehen diese Musik mit einer eingängigen Melodie. Wir sehen diesen Hünen. Wir sehen diese Landschaft. Und dann greift er zum Gewehr und dann schießt er einmal, zweimal, dreimal.
Mhm.
Hinunterblickend vom Berg auf einen Fluss und durch das Flusswasser schaufelt sich ein Raddampfer und der antwortet dann auf die drei Schüsse, das ist offenbar verabredet, mit einem lauten Tut.
Mhm, genau.
Das ist also der erste Dialog, ohne Worte. Und ich glaube, ja, dann sieht man, glaube ich, noch kurz, wie er hinabreitet in Richtung Tal. Und dann schließlich an Bord des Raddampfers kümmert er sich natürlich wie jeder Westmann verantwortungsvoll um die Pferde, um seine Packpferde und befreit die von ihrer Last, von den Fellen. Äußert sich, schätzt mal so den Monat ein, in dem man sich gerade befindet, und man sagt, Yellowstone Kelly legt sich da auf April fest. Aber er wird dann lachend vom Dampfschiffkapitän belehrt. Nein, nein, es ist schon Juni. Also wir erfahren, Kelly war wohl sehr lange sehr allein unterwegs in den Bergen Montanas und hat dann diese Felle da gejagt, die er dann wohl irgendwo verkaufen will.
Ja.
Neben auf der Brücke steht neben dem Captain steht Major Towns und da fragt mit doch einer Portion Ehrfurcht in der Stimme, wer ist das, Captain? Mhm. Und der Captain antwortet, sein Name ist Kelly und er weiß, kann mit dem Namen natürlich sofort was anfangen, den Major Yellowstone Kelly.
Ja.
Und während sich, also auch sehr hochachtungsvoll, also man ahnt schon, der Towns hat was vor mit unserer Hauptfigur.
Ja.
Und dann wanzt sich auch Edward Burns. Also Ed Burns wanzt sich an Yellowstone Kelly an.
Ja.
Der sich, wie gesagt, jetzt immer noch um die Pferde kümmert, begrüßt ihn mit Nabend. Die Felle sind prachtvoll. Mhm. Also er hat keine Ahnung von Fellen, das darf ich jetzt schon vorwegschieben.
Ja. Ist er, auch, wie man das wie sagt man das immer in diesen Karl-May-Filmen, Greenhorn. Ne?
Ja, ein echtes Greenhorn.
Also er ist noch grün hinter den Ohren.
Es stellt sich dann später raus, er hat weder von Fellen noch von sonst irgendwas eine Ahnung. Kelly scheint das auch sofort gemerkt zu haben und gibt sich sehr wortkarg. Aber ich meine, wann sind solche Figuren mal nicht wortkarg?
Ja, ne? Das gehört dazu, zu einem klassischen Western.
Aber Enz gibt nicht auf, sagt da noch irgendwas, habe ich jetzt im Einzelnen nicht mehr im Kopf. Aber ein Satz, also er schmeichelt zum Beispiel Yellowstone Kelly, indem er sagt, es gibt in Missouri kaum jemanden, der sie nicht kennt, Mr. Kelly. Mhm. Und so geht das dann weiter. Aber Kelly reagiert nicht direkt abweisend, aber zumindest wirkt er sehr uninteressiert.
Ja, genau. Ne?
Ja. Ja, und dann kannst du an der Stelle eigentlich auch, wenn du möchtest, weitermachen.
Ja, kann ich gerne machen. Es ist dann so, dass könnt ihr euch jetzt schon fast halt denken, die beiden finden natürlich zusammen. Yellowstone Kelly nimmt den jungen Ernst Harper, also gespielt von Edward Burns, unter seine Fittiche quasi. Die beiden reiten wieder Richtung seiner Jagdhütte, möchte ich mal sagen, die er da hat, also um wieder auf Fellejagd zu gehen. Werden aber unterwegs dann von Sioux-Kriegern aufgemischt. Und diese Sioux-Krieger haben eine Sache im Schilde, denn sie haben in ihrem Lager eine verletzte Arapaho-Frau mit dem Namen Valea, gespielt von nämlich Andra Martin.
Die uns auch außerhalb dieses Films gar nicht
bekannt ist. Sage ich nachher noch mal was zu, genau. Genau, und dann müssen sie eben, ist Yellowstone Kelly zusammen mit seinem jungen Begleiter Ernst Harper in diesem Indianerlager und muss die schwer verletzte Arapaho-Frau retten, weil sein eigenes Leben eben auf dem Spiel steht, weil der schon erwähnte Sioux-Häuptling Gaul ihm sonst androht, ihm das Leben zu nehmen, sollte es nicht möglich sein. Das wird natürlich sehr schnell in der Handlung auch klar. Gaul liebt diese Frau, obwohl sie von einem anderen Stamm ist. Ja. Und auch der andere junge Krieger, es gibt noch einen weiteren jungen Krieger, oder ist der Sohn von Gaul, das weiß ich gerade nicht so genau. Auf jeden Fall, der liebt diese Frau natürlich auch. Also es gibt sehr viele Männer, die, um es mal so auszudrücken, verrückt nach dieser Frau sind. Und Yellowstone Kelly schafft es, eine Kugel, die sich ganz nah an ihrer Wirbelsäule befindet, aus ihrem Rücken herauszuschneiden. Ja. Und sagt dann eben, wenn die Frau das Fieber übersteht, dann wird sie auch überleben.
Ja. Also sehr, sehr stimmungsvoll.
Sehr stimmungsvoll. Auch das Indianerlager sehr stimmungsvoll inszeniert. Gar nicht. Ich weiß, ich schätze mal, es ist eine Bühne, aber man sieht es kaum.
Also man sieht es nicht. Es ist nächtlich. Ich weiß, hast du das erzählt, dass das nachts alles aufgenommen wurde?
Genau, das spielt nachts. Das habe ich noch nicht gesagt. Das ist eine gute Ergänzung. Genau, spielt nachts. Und sie bleiben dann eben auch dort bis in die frühen Morgenstunden, um zu sehen, ob die, ob Valea, die Arapaho-Frau, das überlebt hat. Und sie überlebt das Ganze. Daraufhin dürfen Yellowstone Kelly und Ernst Harper das Lager der Sioux auch wieder verlassen, denn das hatte Gaul ihnen versprochen. Und so kehren sie in die einsame Jagdhütte zurück und verbringen da erstmal ein paar Tage, würde ich sagen. Es stellt sich dabei, gibt es ein paar lustige Szenen, es stellt sich beispielsweise heraus, dass Ernst Harper überhaupt nicht kochen kann.
Auch das nicht,
Also er kann im Prinzip gar nichts, was man im Wilden Westen braucht, aber Yellowstone Kelly ist willig, es ihm beizubringen.
Ja.
Und während sie quasi so die kleine Farm oder die kleine Jagdhütte, wie man auch immer es nennt, ist eine kleine Farm eigentlich, so ein bisschen in Schuss bringen, die beiden, kommt die Arapaho-Frau zu ihnen geritten, die nämlich aus dem Indianerlager, also aus dem Sioux-Lager geflohen ist und jetzt schwer verletzt bei den beiden im Prinzip vor die Füße fällt.
Ja.
Die Flucht der Frau ist natürlich auch den Seahawks nicht lange verborgen geblieben. Und so stehen die eigentlich 5 Minuten später gefühlt auch schon vor der Farm. Und dann sagt eben Yellowstone Kelly, er würde die junge Frau bei sich gesund pflegen, denn ein Transport wäre für sie zu gefährlich, da sie sonst wieder sterben
würde. Was ja auch den Tatsachen entspricht.
Was den Tatsachen entspricht. Und Gall, der Seahawks-Häuptling, willigt dem Ganzen dann ein und sagt, er gibt ihm, ich weiß nicht mehr, ein paar Tage auf jeden Fall Zeit, damit sie bei ihm wieder genesen kann. Darf genau, und dann entwickelt sich so eine Art, was ja auch aus vielen Western, wir haben es schon öfter erwähnt, dieser kleinen Hütte entwickelt sich auch so eine Art Kammerspiel, aber du wolltest was einschieben.
Der Gall ist kein Schlechter.
Nein, der ist kein Schlechter.
Das kann man nicht sagen, es ist ja wesentlich ältere der beiden Indianer. Der
ist auch kein Hitzkopf, man kann mit dem
sprechen. Nein, der Jüngere ist ein richtig fieser Charakter, der auch auf Krawall und auf Konflikte und so weiter aus ist. Und eben Gall, auch die Buhlen um die Liebe, aber der eine ist zu alt, der andere ist zu schuftig,
ne? Genau.
Und kommen also beide nicht in Frage.
Ja.
Und die, allerdings, man muss sich darf sich da jetzt keine falschen Vorstellungen machen. Es, der Weg von Kelly und Valea zueinander ist sehr kompliziert.
Ja, ist ein steiniger Weg, ja.
Und keineswegs ein einfacher Weg, bis die zueinander gefunden haben. Das macht, glaube ich, den Reiz des Films aus. Der Film ist natürlich einerseits ein Actionfilm, wie jeder Westernfilm, aber vor allen Dingen unter der Oberfläche ist es ein Kammerspiel, hast du gesagt,
ja,
in diesem Kammerspiel, in der Kammer dieser Hütte, entspinnt sich doch ein Liebesdrama.
Ja, ne? So ein bisschen Liebesdrama. Es hängt natürlich auch damit zusammen, dass Anse Harper, also sein junger Begleiter, sich natürlich auch in diese Valea verliebt und für sie wirklich ganz entflammt. Und sie nutzt das Ganze aus. Also man muss sagen, sie nutzt die Liebe von Anse Harper aus, weil sie möchte natürlich eigentlich wieder zurück zu ihrem Volk. Also sie will zurück zu ihrem Arapahos, zu ihrem Stamm quasi, zu den Arapahos zurück und bittet ihn deswegen auch darum, ihr doch zu helfen. Und natürlich, also in der Zeit, müsst ihr jetzt wissen, ist Yellowstone Kelly gerade im Moment nicht da. Also er ist quasi jagen und begegnet dann der Kavallerie, die von den Seahawks aber aufgemischt wurde und jetzt wirklich die Hilfe braucht und ihn quasi dazu verpflichtet, sie zu führen, ne? durch die Landschaft.
Da muss ich jetzt was einschieben. Da müssen wir mal zurück auf den Raddampfer.
Ja.
Ich habe das ja schon angekündigt, der Major Towns hat einen Plan. Also er will Yellowstone Kelly als Scout gewinnen.
Genau, das ist jetzt auf dem Raddampfer am Anfang des Films passiert.
Genau. Ne?
Und Yellowstone Kelly abgelehnt. Ja, genau.
Erwartungsgemäß. Ja. Die Sioux sollen vertrieben werden und Yellowstone Kelly hegt durchaus Sympathie für die Indianer. Mhm. Hat auch lange mit ihnen gelebt und friedlich mit ihnen gelebt. Und er wirft dann auch ein in diesem Gespräch auf dem Raddampfer mit Major Towns.
Ja.
Er soll doch bitte nicht vergessen, dass den Sioux dieses Gebiet gehört.
Mhm.
Und dabei kippt er sich dann ein Gläschen Whisky nach dem anderen voll.
Mhm.
Aber das hält ihn nicht davon ab, doch einige kluge Gedanken zu äußern.
Ja.
Wir haben uns bei der letzten gemeinsamen Produktion von Douglas und Walker haben wir uns beschwert über die dummen Dialoge.
Mhm.
Hier gibt es keinen einzigen.
Ja, hier gibt es keine dummen Dialoge, das stimmt, ja. Es gibt ein paar lustige Szenen, was ich gerade meinte, wo Anse Harper eben...
Also ich warte mal eben.
Ja.
Aber ja, ich will das eben zu Ende bringen. Ja, also ich kürze das dann ab. Ich habe noch ein paar Dialoge aufgeschrieben, ist aber nicht nötig, dass ich jetzt alle vorlese. Aber er erkennt natürlich unschwer, dass der Major Towns natürlich nur auf eins aus ist. Er möchte einen Erfolg in diesem Indianerkrieg erringen für seine persönliche Karriere. Und er stellt ihm direkt, sie möchten wohl General werden.
Mhm.
Und da sind wir ins Bild gesetzt. Da wissen wir, welchen Standpunkt hat Yellowstone Kelly und welchen Standpunkt hat dieser Towns.
Ja.
Und das wollte ich nur einwerfen, weil erschien mir wichtig, damit man die weitere Handlung versteht, wieso das plötzlich die Armee auftaucht und so
genau, weiter. Genau, ja, richtig, das hatte ich an der Stelle vergessen. Und deswegen ist Anse Harper zusammen mit Valea auch allein in der Hütte, weil jetzt ja Yellowstone Kelly quasi auch irgendwo seine Pflicht, glaube ich, als Scout nochmal so spürt und jetzt diese bisschen aufgeriebene Kavallerietruppe da unterstützen will und sie aber auch davor warnt, weiter in das Indianergebiet vorzudringen, denn dort warten so und so viele Tausende von Kriegern eigentlich nur darauf, diese Kavallerieeinheit endgültig niederzumachen. Und dieser nicht belehrbare natürlich Anführer der Kavallerietruppe, Major Towns, von dem du gerade schon erzählt hast, überquert dann trotzdem einen Fluss und das Ganze nimmt sein Schicksal. Allerdings sagt Yellowstone Kelly auch in diesem Moment ja, dass er sich das nicht geben würde, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen neu formuliert und wird diesem Gemetzel nicht beiwohnen.
Ja.
Ja, in der Hütte ist es dann so, dass Alea es schafft, eben dann Anne zu überreden, ihr doch für die Flucht zu helfen.
Darf ich die Hütte, genau. Das Kammerspiel gleich ein bisschen.
Das kannst du ein bisschen, genau, und was passiert dann? Ja,
länger, da meine Eindrücke vermitteln. Das ist so, wie Julius sagt, das ist wirklich ein richtiges kleines Kammerspiel. Ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. Also Ed Burns, also Anne, bietet sich weiter an.
Das kann man wirklich so sagen.
Pausenlos, aber er spielt das irgendwie auch gut.
Spielt das also, gut, ne,
das wirkt ehrlich und keineswegs aufgesetzt oder so. Der Julius wird noch erzählen, dass Ed Burns ja auch schauspielerische Erfahrung hatte. In einer sehr berühmten Agentenserie war das, glaube ich, aus den 50er Jahren.
Ja.
Also ich gehe noch mal ganz kurz auf das Dampfschiff zurück. Das Letzte, was dann Kelly zu ihm sagt, als er ihn dann vorläufig zurückweist, Julius hat da bereits angedeutet, das ändert sich dann hinterher. Da sagt der Kelly am Schluss dieses Gespräches, dieses ersten Kontaktes mit Anne, sagt er zu ihm, sie würden die Einsamkeit nicht aushalten. Und oder auch, hör mal zu, mein Junge, ich bin gern allein und werde es auch in Zukunft so halten.
Ja.
Aber trotzdem, er hat es ja erreicht, dass Kelly ihn mitnimmt und Anne gibt auch nicht auf. Jede Menge Sätze, bestimmt ein Dutzend Sätze, von Anne beginnen mit Mr. Kelly.
Ja,
das meinen Sie so oft, meinen Sie nicht? Oder Mr. Kelly, sollten wir nicht besser die Flucht ergreifen? Mr. Kelly, finden Sie nicht, dass es jetzt an der Zeit wäre?
Ja.
Oder er zitiert Yellowstone Kelly.
Das ist so,
mit Mr. Kelly meint dazu das und so. Es ist, aber irgendwie macht es auch Freude.
Ja, ja.
Also wenn man ihn so sieht, wie er da gut frisiert in dieser 50er Jahre.
Diese 50er Jahre Tolle.
Ja, Tolle, genau. da glaubt man das gar nicht, dass er das alles so authentisch hinkriegt, aber er schafft es und stört auch keinesfalls den Film. Der übrigens, ich weiß nicht, ob Julius das erwähnt, aber das sollte ursprünglich dieser Film ein John Ford und John Wayne Projekt sein.
Ah ja, okay, das wusste ich gar nicht.
Die haben aber zum gleichen Zeitpunkt, die haben sich für ein anderes Drehbuch entschieden. Ich glaube, zum gleichen Zeitpunkt ist der Film, den kennst du auch, The Horse Soldiers. Ich weiß nicht mehr, wie der auf Deutsch heißt.
Ja.
Mit John Wayne und John Ford, ein guter Film. Mhm. Mit einer überragenden Titelmelodie, der Vorspann.
Der letzte Befehl heißt der auf
letzte
Deutsch,
Befehl, grandiose Musik.
Ja.
Aber macht nichts, ich bin eigentlich froh, dass die beiden Douglas und Walker das gemacht haben.
Finde ich auch gut,
Also John Wayne in der Rolle des Trappers, der hat mir schon nicht in der Trapper-Rolle gefallen.
Bei Alamo.
Die lächerliche Pilzmütze, das hätte ihm einfach nicht so gut gestanden. Also egal, ich schweife ab. Also ich wollte erzählen von der Situation in der Hütte.
Genau.
Also es entwickelt sich in dieser klaustrophobischen Hütte eine Ménage à trois. Da sind beteiligt natürlich Yellowstone Kelly, da ist beteiligt natürlich die Valea und da ist natürlich, Julius hat es bereits angedeutet, auch erwähnt, der jugendliche Enz, der nämlich gleichfalls sich verliebt hat in, muss man ja so sagen, weil es so ist, in die wirklich beeindruckend schöne, die Indianerin spielende Frau Martin. Ne? Ich habe ein paar, ich kann diese vielen wirklich gar nicht mal erotischen oder so, aber sehr sensiblen, einfühlsamen Situationen, die kann ich, und auch Gespräche, es werden eigentlich nicht viel Worte gemacht.
Ja,
aber
das ist eigentlich der größte Teil des Films, muss man auch sagen.
Das ist nicht so, dass man das Gefühl hat, ach, das ist eine Quasselei, was wir beide ja gar nicht schätzen.
Ja.
Also die Worte sind knapp, Die Gesten sind knapp, aber die sitzen dann
ja,
auch.
Ja, das stimmt, ne? Ja, die sind pointiert, ja, das
und,
stimmt, ja.
Und da habe ich jetzt mal eine Situation ausgesucht, es geht ja um diese Verletzung, Julius hat es gesagt, die muss ja immer noch auskuriert werden und da hat natürlich Yellowstone Kelly seine Talente, wenn es um die Versorgung von Wunden geht. Er möchte jetzt, er sagt jetzt zur Valer, ich möchte sehen, was dein Rücken macht. Und sieht sich das dann an und auch dabei wird nicht viel gesprochen. Man sieht nur diese interessanterweise hellblauen Augen der in Anführungs- und Abführung der Indianerin. Und er sagt dann, der Yellowstone Kelly, seine Diagnose, da bleibt eine Narbe. Und dann zwischen diesen einzelnen Sätzen gibt es dann auch wirklich längere Pausen. Und die Valea erwidert, das macht nichts. Das verstehe ich jetzt so. Diese Narbe ist anderer Natur als eine als, als rein körperlicher. Ne? Habe ich jetzt so verstanden.
Okay, ja.
Aber
weil
ich finde, so wie da die diese knappen Dialoge, wie die da zelebriert werden, mit so viel Pausen und so viel Ruhe, kriegen die eine Bedeutung, die sich aus den Worten alleine nicht erschließt.
Ja. Ne?
Aber durch die Art, wie da in unserem Kammerspiel diese Dialoge eben geführt werden.
Ja, das stimmt.
Mit sehr viel Ruhe und sehr viel Nachdenklichkeit und immer hat die Kamera einen Blick für die Mimik dabei.
Mhm.
Und jetzt kommt ein Satz, den sagt sie öfter, die Valea, du hast mich angesehen, du erinnerst dich, eine Frau versteht auch ohne Worte.
Ja. Ne? Weil die Art, wie er sie angesehen hat.
Wie er sie angesehen hat. Da wird oft sieht man sich, sehen sich die beiden auf eine bestimmte Art und Weise an, die beiden lange gar nicht bewusst ist. Also zumindest dem Kelly, glaube ich, länger nicht bewusst ist.
Ja, als, der hat dann keinen, also vielleicht
als der Valea,
auch nicht so drauf ein, weil er
will
weiß
das
ja,
auch nicht.
Er will es ja nicht, weil er ja weiß,
ja,
dass
weil,
sie dem Sioux-Häuptling Gaul natürlich versprochen ist.
Ja, und er weiß auch, dass sie im Grunde eine selbstbestimmte Frau ist, die, deren Plan es ja ist,
zurück
weiter
zu ihrem
in Freiheit
Volk zu gehen,
in ihrem Volk und in ihrer Kultur ihr Leben zu führen.
Ja.
Ne? Und es gibt dann auch, es gibt keinen Kuss, es gibt keine Umarmung.
Nee, Zärtlichkeiten werden gar nicht ausgetauscht. Ne?
Ja. Aber man hat es trotzdem verstanden. Mhm. Ist auch viel besser so.
Ja, ne? Ich mag das auch, ja. Ja, und was passiert dann also? Sie schafft es eben, Enz Harper dann eigentlich zu überreden, während Yellowstone Kelly eben unterwegs ist, ihr zu helfen. Und Enz Harper ist dann dabei, einen Packesel zu bestücken, damit sie eben fliehen kann zu ihrem Volk. Oder sie beide eben fliehen können zu ihrem Volk, damit er sie dahin bringen kann. Und dann gibt es eine Szene, die hat mich als Kind schon sehr erschreckt. Und das ist dann so, plötzlich hat Enz Harper einen Pfeil im Bauch.
Ah,
und das liegt daran, dass der Krieger, der andere Krieger, der auch Augen für Valea hat, also der jüngere Krieger der Sioux, ihm quasi einen Pfeil in den Bauch schießt und sich der Valea habhaft macht und mit der davonzieht. Yellowstone Kelly kommt zu spät, als er in seiner Hütte ankommt, brennt diese bereits, also sie wurde von den Sioux-Kriegern angezündet und er findet nur noch den schon im Sterben liegenden Enz Harper, der ihm dann in letzten Atemzügen meint, dass sie Valea mitgenommen haben. Und daraufhin beschließt Yellowstone Kelly, nichts anderes zu tun, als Valea zu befreien. Es gibt für ihn keine andere Lösung. Er stellt den Sioux-Krieger nach. Es gibt wieder eine sehr, sehr spannende Szene, wie ich finde, wo er das Nachtlager der Sioux stellt.
Ja, es gibt wirklich auch gute Action-Szenen.
Gute Action-Szenen und dann wirklich einen der anderen liquidiert, muss man ja wirklich sagen. Also er wirklich erschießt nacheinander und auch diesen Krieger auch erschießt. Und da gibt es eine Szene, die da ist dann so ein Gewitter, während er das Indianerlager überfällt. Gibt es so eine spannende Schießerei zwischen diesen beiden. Und er weiß nicht ganz genau, ob dieser Krieger tot ist, aber dann fällt so ein Blitzlicht genau in dem Moment auf diesen Krieger.
Ja.
Und er liegt tot im Gras und er weiß, er hat ihn auf jeden Fall, er hat es geschafft, ihm das Leben zu nehmen. Aber man merkt auch in dieser Szene, das ist jetzt nichts, was Yellowstone Kelly gefällt, weil er ist ja eigentlich kein Indianerhasser.
Ja.
Aber er weiß eben, dass die nichts mit Valea nichts Gutes vorhaben. Genau, dann zieht er los, er hat Valea schon an seiner Seite und trifft dann auch wirklich den völlig zerrupften Resttrupp dieser gerade beschriebenen Kavallerie, die natürlich aufgerieben worden sind, fast endgültig aufgerieben sind, rieben worden sind von den Sioux-Kriegern.
Towns natürlich tot.
Towns ist tot, angeführt werden sie nur von einem Sergeant. Und was passiert? Es passiert das, was natürlich alle man mit rechnen muss.
Warte mal,
an der Stelle halt stopp.
Nee, das will ich gar nicht. Du machst das ja wunderbar und ich höre auch gerne zu.
Ja.
Aber ich wäre dafür, wenn wir das Ende diesmal nicht verraten, weil das Drehbuch ist so interessant, ja, dass man wirklich nicht das Ende, rechnest du nicht
dann mit bis zum letzten
Augenblick.
Dann stoppe ich an der Stelle
und
sag nicht, was im finalen Showdown passiert ist. Der kommt jetzt, aber dann stoppe ich an der Stelle. Also dann machen wir heute keine Spoiler, dann nehmen wir das an der Stelle raus und dann würde ich sagen, steigen wir jetzt mal ein bisschen in die... das Leben der Schauspieler ein.
Mach du das und ich mach dann die, oder lass mich vorher, weil ich habe die Seite gerade gefunden.
Besser, ja.
Das würde
vorher
vielleicht auch besser passen. Ja. Nur wir lassen jetzt natürlich, da wir ja nicht spoilern diesmal, wir lassen natürlich jetzt die Freunde hier unsere Auslassungen, die lassen wir jetzt natürlich auch alleine. Das ist, jetzt können wir noch was zu sagen. Es ist verdammt schwer, in diesen Film zu kommen.
Das ist sehr, sehr, sehr schwer.
Deutscher Synchronisation.
Wenn ihr wissen wollt, wie der Film ausgeht, könnt ihr uns auch schreiben.
Ja,
dann machen wir das.
Ihr findet uns bei Instagram.
Dann verraten
kleine
wir
kleine Werbepause hier unter den B-Western-Sheriffs. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, bwesternsheriffs@gmail.com.
Machen auch einige von euch, freuen wir uns immer sehr drüber. Also zögert nicht. Aber ich glaube, es gibt unter euch auch ein paar KennerInnen, die auf jeden
die
Fall wissen, wie der Film ausgeht.
Ja.
Denn früher,
also wer es gar nicht aushält,
kann ich auch sagen, lief der sehr oft auf Kabel 1, daran erinnere ich mich noch.
Und davon habe ich auch noch davon zehre ich auch.
Ne? Ja,
ich immer
weil man es
noch
so oft gesehen hat.
Also wie gesagt, es gibt gute Action-Szenen, hat Julius gesagt, das ist aber eigentlich ist das Standard bei Douglas. Der Action-Szenen, die fand ich bei ihm immer gut. Aber es gibt eben auch diese innere Spannung und die ist für mich, ist das die wahre, die eigentliche Qualität des Films. Das liegt am Drehbuch, in der die Hauptfiguren glaubhaft gezeichnet werden und es liegt in der Konstellation ihrer Beziehungen zueinander.
Ja, ja.
Und da habe ich mir ein bisschen was aufgeschrieben. Also es gibt Enz. Enz, muss man wissen, ist weise. Seine Eltern sind...
Ist gut, dass wir das jetzt auch am Ende erzählen.
Ja, ich weiß, aber ist ja egal.
Macht ja nichts, passt. Ist egal.
Ich wollte das jetzt an der Stelle, sonst wird es schwierig zu verstehen, wo denn da die psychologische Ebene, wieso das eine psychologische Ebene, eine sehr interessante psychologische Ebene hat,
wenn mir das nicht erzählt.
Ja. Also Enz ist weise, seine Eltern starben, etwas nebulös erzählt und auch nur kurz im Fieber oder an Fieber.
Ja.
Und er sucht natürlich in Kelly einen...
Vaterfigur, ja.
Ja, ne? Und Valea, die ist getrieben von einem inneren Konflikt, ähnlich wie Kelly auch. Einerseits, das haben wir schon angedeutet, einerseits eine freie Arapaho-Indianerin. Andererseits die wachsende Zuneigung zu Kelly, die ja gegenseitig ist. Kelly lebt in einem ähnlichen inneren Zwiespalt. Denn einerseits hat er diese Identität als freilebender Naturbursche und von der will er auch nicht loslassen. Der glaubt auch nicht daran, dass Valea und er jemals zueinander finden können, weil dazu ist die Lebensweise zu unterschiedlich, die Kulturen zu unterschiedlich. Sie Arapaho, er Trapper und Scout. Trotzdem wächst die Zuneigung zueinander, dass sie sich am Ende dann doch ihre Liebe eingestehen.
Ne? Ja.
Aber ich muss aufpassen, nicht viel verraten wollen wir ja nicht. Wir wollen ja Waschkörbe voll von Briefen haben und die dann einzeln beantworten. Also physische, richtige Waschkörbe voll Briefen. Und am Ende müssen sie sich dann ihre Liebe eingestehen, in dem Augenblick, in dem nämlich Valea sogar bereit ist, ihre Liebe zu opfern.
Ja.
Ne? Um das Leben Kellys zu retten.
Ja.
Aber das ist ja jetzt nicht, verrät ja noch nicht das Ende. Dazu ist sie bereit und in dem Augenblick wird natürlich dann auch dem hartgekochten Kelly klar, er liebt diese Frau.
Ja.
Muss ihm ja jetzt klar werden.
Das stimmt.
Gut, dann bin ich am Ende.
Du bist schon am Ende, okay.
Ja.
Dann lass mich damit einsteigen, weil du es gerade so schön erwähnt hast. Ich nehme den Staffelstab mal auf. Das Drehbuch hast du erwähnt. Das Drehbuch hat niemand geringer geschrieben als jemand, der uns sehr bekannt ist. Und das ist Bert Kennedy. Das war ein sehr bekannter Drehbuchautor. Ich sag mal so ein paar Sachen,
die er geschrieben hat. Und schlechter Regisseur, finde ich jedenfalls.
Ansichtssache. Ja. Ich mag ein paar von den Sachen, die er gemacht hat. Aber was hat er so geschrieben? Also er hat zum Beispiel einiges von Randolph Scott-Filmen, die wir auch schon besprochen haben, hat er nämlich geschrieben. Also Seven Men from Now, der siebende ist dran auf Deutsch. Auf eigene Faust, Ride Lonesome auf Englisch, haben wir auch schon besprochen. Und Fort Dobbs. Auch ein Film, von den er das Drehbuch geschrieben hat.
Ja.
Auch ein Film, den wir schon besprochen haben.
Und habe ich noch gefunden?
Ja.
Ein Film, den ich zuletzt gesehen habe als Jüngling, irgendwo wieder im Fernsehen, seitdem nie wieder, Heiße Colts in harten Fäusten.
Mhm.
Das war so ungefähr wahrscheinlich der letzte oder vorletzte, einer der allerletzten Filme mit Robert Taylor, ein Western, den ich als sehr gut in Erinnerung habe. Muss ich mal gucken, ob man den vielleicht doch mal irgendwie kaufen kann.
Ne? Ja, cool. Und Regisseur, ja, der hat die Gewaltigen gemacht, also John Wayne-Filme, also A-Western zusammen, also die Gewaltigen mit Kirk Douglas und John Wayne. Dreckiges Gold, ein Spätwestern mit John Wayne, macht Spaß. Zu gucken, ist aber mehr so ein Backbook-Western. Das ist jetzt nichts mehr, Leute, die sich da draußen auskennen, die John-Wayne-Filme aus den 70ern,
die große Zeit war vorbei.
Bis zum Shooties, bis zu seinem letzten Film, war da jetzt nicht mehr richtig großes Kino, aber die haben immer noch Spaß gemacht.
Shooties war dann wieder großes
Kino. Sag ich ja, bis dahin, genau. Ne? Aber einen Film hat er auch gemacht oder realisiert, wie man ja auch so schön sagt, den ich als Kind sehr geliebt habe, das weißt du auch. Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe.
Ja, der ist ja auch gut.
Das ist wirklich ein Spaß-Western. Habe ich als Kind
sehr geliebt
und den liebe ich auch und den empfehle ich euch.
Okay, den nehme ich raus.
An der Stelle, weil mit James Garner in der Hauptrolle, macht nur Spaß, der
sehr
Film.
Witzig.
Und wenn ihr den mal gucken könnt, irgendwo zieht euch den rein, der macht wirklich
Lief uns richtig wirklich Bock. Vor nicht allzu langer Zeit im Fernsehen, ich habe ihn gesehen.
Ja, macht einfach nur Spaß,
wieder mal. Der Film. Ich glaube bei Atte.
Genau, also
Atte Bird hat manchmal Kennedy, ein Herz für uns. Ne?
Bird Kennedy, kein schlechter, für uns Western-Fans auf jeden Fall. Ja. Dann lass uns noch ein bisschen über die Schauspieler reden. Ich fange mal mit dem Edward Burns an. Fand ich ganz interessant. Ich habe mir ein bisschen was dazu auch sogar angeguckt, gestern noch auf YouTube. Wer war Edward Burns? Edward Burns war ein Teenager-Idol, das erste Teenager-Idol tatsächlich aus dem Fernsehen, weil er hat in der Fernsehserie mitgespielt, 77 Sunset Strip, eine Detective-Serie oder Detektivserie.
Ich kenne nur die Musik.
Ich wollte nämlich fragen, hast du es gesehen?
Nein, okay. Da war ich null.
Verdammt, ich weiß, es gab ja früher immer alles.
Ich kenne die Musik.
Im 87. Aufguss. Genau.
77 Sunset Strip.
Das packen wir nämlich auf die Playlist, habe ich mir überlegt, weil das ein tolles Lied ist. Auf unsere Playlist kommt das drauf. Da spielt er nämlich Gerald Lloyd Cookie Cookson und ist da so ein Parkwächter in dieser Serie am Anfang. Und das ist total toll. Also filmhistorisch total interessant, weil er spielt in der ersten Staffel, spielt er nur diesen Parkwächter, war dann aber bei den Teenies so beliebt, weil er so ein cooler Hipster war. Weißt du, er macht immer so die ganze Zeit so coole Sprüche und so.
Ja.
Das kam wohl damals ziemlich cool an. Dass Warner, die diese Serie auch produziert haben, aufgrund von Fanpost ihn in der zweiten Staffel auch zum Detektiv gemacht haben. Und der war so eine richtige Kultfigur. Und Edward Burns hat den auch sehr lange gespielt, also von 1958 fing die Serie an, ich glaube bis 63 oder so. Also er hat es sehr, sehr lange in dieser Serie mitgespielt. Und es gab auch einen Hit-Song, den er in der Zeit hatte, der hieß Cookie Cookie, Lend Me Your Comb. Das heißt also, leih mir deinen Kamm. Ja, weil er hat in jeder Szene, er hat dieselben Haare, müsst ihr euch vorstellen, wie bei Yellowstone Kelly, diese Wassertolle. Und hat in jeder Szene in dieser Serie, holt er immer seinen Kamm raus und macht sich die Haare.
Sag mir doch mal, ich meine, das war damals in 50er Jahren, klar, man wollte möglichst eine große Zielgruppe erreichen, aber man hatte immer gerne so einen Popstar dabei.
Ja, genau.
Also
weil
Ricky
er so
Nelson,
erfolgreich, ne? Genau, der spielt ja bei Rio Bravo mit,
ja?
Hat aber natürlich ein anderes Kaliber jetzt als Edward Burns. Ne? Also schon,
ja, also darstellerisch weiß ich, aber musikalisch ganz eindeutig.
Das sowieso. Ja. Und jetzt war er auch kein großer Musiker, Edward Burns, das hat er auch gemacht, der hat, wie gesagt, dieses Lied, was ich gerade erwähnt habe. Ja. Interessanterweise, das habe ich mir noch notiert, wir wollen euch hier nicht mit Geburtsjahren, das ist egal, aber Edward Burns Breitenberger heißt er eigentlich, also Breitenberger wahrscheinlich auf Englisch ausgesprochen. Der hatte nämlich deutsche Vorfahren und irische Vorfahren, deswegen dieser gemischte Name.
Mhm.
Und der war vor allem in Deutschland, war seine Rolle eben, und deswegen habe ich gedacht, vielleicht hast du es in den 70ern oder so, weißt du, mal gesehen, die Serie, als das vielleicht nochmal wiederholt wurde.
Mhm.
77 Sunset Strip, war der nämlich sehr beliebt, diese Serie, und auch die Figur des Cookie war sehr beliebt in Deutschland. Gesprochen übrigens in der Synchronisation von Hans Clarin, den wir ja von der Pumuckl-Figur unter anderem kennen. Und der ist als Cookie, nämlich als Synchronsprecher von Cookie, berühmt geworden, Hans Clarin, weil er das so kieksig gemacht hat und so.
Ich muss das doch dann mal gesehen.
Ja, das muss so gewesen sein.
Woher sonst kenne ich die Titelmelodie?
Und Edward Burns war in Deutschland unfassbar beliebt bis Anfang der 60er Jahre. Der hatte nämlich auch eine eigene Fernseh-Samstagabend-Show in Deutschland 1963. Die hieß nämlich Cookie & Co.
Ja.
Er fragt mich nicht, um was es da ging, aber da hat er auf jeden Fall eine Samstagabendshow gehabt und es gab für ihn auch vier Bravo-Ottos
ja,
in
Das ist das Wichtigste.
In allen, und dann weiß man, dass man beliebt war. Von 1963 bis 66 hat er nämlich 4 Bravo Ottos gekriegt. In allen, wie sagt man das, von Gold, Silber und Bronze.
Ja.
Auf jeden Fall alles dabei.
War nicht so viel wie Roger Moore.
Nee, das nicht. Das hatten wir in der letzten Folge. Hört da auch gerne nochmal rein, wenn ihr das nochmal wissen wollt.
Ja, das müsste
eigentlich... Aber das war, fand ich sehr interessant. Edward Burns, interessante Karriere. Hat dann in den USA auch nicht mehr so richtig Fuß gefasst. Hatte dann auch irgendwann keine Lust mehr, den Cookie zu spielen in dieser Serie.
Kann ich verstehen. Hätte ich schon noch einer Woche nicht mehr gehabt.
Aus diesem Vertrag, aus diesem Warner-Vertrag, und hat dann, muss man sagen, so ein bisschen so eine Karriere gemacht wie, ja, so einige, ne, so einige zweite Reihe Schauspieler, hat dann natürlich auch ein paar Italo-Western gemacht und ist dann immer mal wieder, hat er auch so Gastauftritte gehabt in Fernsehserien in den 80er Jahren beispielsweise, und ist 2020 ist er auch erst gestorben, also auch ziemlich alt geworden, der Mann.
Es gab noch einen wirklich nur drittrangigen Rock'n'Roller, Fabian hieß der.
Okay.
Der tauchte auch auf, in Western,
den kenne ich gar auch. Nicht.
Ist auch wirklich musikalisch völlig unbedeutend als Schauspieler auch, aber das war damals ein großer Trend. Ne?
Ja, aber ich fand es total cool, und ich habe mir gestern daraufhin auch dann die Playlist bei Spotify angehört, die gibt es nämlich auch, eine 77 Sunset Strip Playlist, und das, Leute, ist eine richtig coole Musik. Also wenn ihr Bock habt auf Detective-Musik aus den späten 50ern, frühen 60er Jahren, schmissige Jazzmusik, die Bock macht zu hören, hört euch das mal an, das macht richtig Spaß. Ich fahre fort. Wer hat noch so mitgespielt? John Russell hat mitgespielt. Über den haben wir auch schon mal gesprochen in der Folge. Und zwar in der Folge Apache Uprising. Oder, das waren unsere Specials über Rory Calhoun. Mhm. Da spielte er so einen Falschspieler-Bösewicht. Wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört mal rein. Da erfahrt ihr auch ein bisschen mehr über John Russell. Der spielt hier den Sioux-Häuptling Gaul, den wir ja auch mehrmals erwähnt haben.
Auch ein bekanntes Gesicht.
Auch ein sehr bekanntes Gesicht. Namen, und der hat nämlich den Schurken gespielt, auch in Rio Bravo. Das haben wir damals in der Folge auch schon gesagt.
Ja.
Und der war auch sonst in den Western-Serien.
Ja, ich weiß, wer das ist.
Western-Serien ziemlich umtriebig in der Western-Welt der 50er Jahre. Er spielt auch in der Western-Serie Lawman mit über 4 Jahre.
Mhm.
Und er hat Feigen, aber muss man auch sagen, meist Nebenrollen gespielt. Aber er hat auch in 3 Filmen mitgespielt, die uns auch sehr bekannt sind. Wenn einer seiner guten Freunde war, kein geringer als Clint Eastwood.
Mhm.
Und Clint Eastwood hat ihn gerne mit in seine Filme integriert. So hat er zum Beispiel mitgespielt bei Der Texaner,
Pale Rider. Absoluten Lieblingswestern.
Hat er auch mitgespielt. Und diesen einen Film, wo Clint Eastwood diesen kranken Country-Star spielt.
Oh ja,
das war Honky Tonk Man. Trauriger Film, sehr guter Film. Aber er hat seinem Freund John Russell dort immer auch Nebenrollen besorgt, weil er ihn auch als Schauspieler schätzte, Clint Eastwood.
Zu Recht.
Und hat ihn da immer wieder eingebracht. Aber wenn ihr noch mehr über ihn wissen wollt, hört gerne nochmal die Folge, wo wir über Rory Calhoun unsere beiden Folgen gemacht haben, Apache Uprising von 1965, da spielt John Russell auch mit. So, bevor mir die Spucke ausgeht, will ich natürlich nicht unerwähnt lassen, dass ja auch Valea mitgespielt hat, und zwar verkörpert von Andra Martin. Andra Martin war nur ihr Künstlername, sie war eigentlich geboren, hieß sie Sandra Rehn, also auch wieder ein deutscher Nachname.
Mhm.
Ja, und die hat eigentlich vor allem auch ganz viele, also da gab es auch sehr viel Überschneidungen, witzigerweise. Die hat nämlich auch in 77 Sunset Strip mitgespielt.
Ja, ich.
Und außerdem hat sie mitgespielt in Lawman. Ich habe gerade erwähnt, John Russell spielte in Lawman die Hauptrolle. Da kannte man sich auch, also das, man sieht die Verbindung.
Ja,
und in Cheyenne, der Serie von Clint Walker, das haben wir ja schon öfter erwähnt, das war ja seine Serie, die über mehrere Jahre lief und
also
auch sehr berühmt gemacht hat.
Alle beteiligten
hat
sie auch Serienstars.
Ne? Genau, also man kannte sich schon am Set, als man nämlich damals
sich zusammengefunden hat. Mochte.
1959.
Erklärt das Film vielleicht auch einen Teil der Faszination dieses Films.
Genau. Ne? Insgesamt war sie, wie jede gute Amerikanerin oder jeder gute Amerikaner, 3-mal verheiratet.
Mhm. Ist das so?
Ja, genau. Witzigerweise war sie einmal verheiratet auch mit dem Schauspieler Ty Harden.
Kenne ich auch aus irgendeiner Serie.
Ja, ist ein Serienschauspieler gewesen, genau. Der hat unter anderem in der Serie Bronco mitgespielt.
Also, Bronco habe ich vorhin von gesehen.
Da hat er auf jeden Fall mitgespielt. Aber diese Serie musste geschieden werden. Und weißt du warum? Weil Warner dagegen war. Also Warner Brothers tatsächlich dagegen war. Und die Agenten der beiden Schauspieler, also sowohl Andrew Martins Agent als auch Ty Hardens Agent, haben diese Ehe nicht für nicht gut behalten, weil sie waren sie waren junge Stars, und man wollte natürlich, was will man bei jungen Stars natürlich immer, die sollen nicht verheiratet sein.
Natürlich.
Damit die jungen Fans natürlich denken, der ist noch Single, die ist noch Single. Weißt du, läuft ja bis heute noch so.
Ja.
Boybands dürfen bis heute keine Freunde
haben. Ja, und also schon gar nicht homosexuell oder sowas.
Das darf alles nicht sein.
Das geht ja noch viel weniger.
Genau. Deswegen wurde diese Ehe zwischen den beiden dann auf Druck von Warner Brothers und des Managements geschieden.
Ja, dieser Ty Harden, ne, den fand ich ganz cool als Kind. Hat der Als Bronco hat er nicht irgendeinen anderen Schauspieler abgelöst, der den Bronco
vorher
gespielt hat oder sowas?
Da fragst du jetzt was.
Das fällt mir aber jetzt auch nicht mehr. Ist auch egal. Wahrscheinlich ist das nur so eine Kindheitserinnerung, dass da mal ein anderer Bronco war.
Er spielt den Bronco halt mit. Ja. Das habe ich mir aufgeschrieben. Er war auch später in einigen Italo-Western zu sehen. Ja. Und er war vor allem auch in der Serie, die sagt mir aber gar nichts, SOS Charterboot.
Ja, das sagt mir auch nichts.
Da hat er auf jeden Fall, mitgespielt. Bronco, ich hatte es mir nur noch aufgeschrieben, 68 Folgen, also schon sehr, sehr viel und auch da über 4 Jahre dran beteiligt gewesen. Und wo der noch mitgespielt hat, das hatte ich mir nur aufgeschrieben, den Film kennen wir ja, Der letzte Zug von Gun Hill.
Ja.
Auch ein berühmter A-Western, muss man sagen. Da hat er noch mitgespielt. Das sind die Sachen, die ich dir dazu sagen kann. Ja, und ansonsten hat er auch mal in Django, glaube ich, gespielt, so wie alle in Italien. Alle haben immer Django gespielt. Ihr wisst aber, diese Filme, es gab eigentlich nur einen Django-Film und die anderen wurden in Deutschland immer nur Django-Filme genannt.
Ja.
Das vielleicht noch zu den Schauspielern. Ansonsten kann ich noch ein bisschen was dazu sagen, wo der Film so gedreht wurde, weil hast du ja sehr schön beschrieben, das waren ja wirklich sehr schöne Landschaftsaufnahmen. Ich habe total vermutet, dass es wahrscheinlich wieder Kalifornien gewesen ist, war es aber diesmal gar nicht. Mhm.
Also gedreht. War es tatsächlich Montana?
Nee, es war in Arizona gedreht. Mhm. Also unter anderem hat man in Sedona gedreht, in Flagstaff und im Coconino National Forest. Und das sind diese schönen Waldaufnahmen, die wir da sehen. Und das sage ich auch nachher noch in einer Einschätzung. Ja. Aber diese schönen Landschaftsaufnahmen, die machen natürlich, oder spektakulären Landschaftsaufnahmen teilweise, die fördern natürlich auch die authentische Kulisse in diesem Film, ne? Weil der hat wirklich eine authentische
Kulisse. Also sonst lege ich da jetzt nicht so einen Wert drauf, weil ja auch immer viel Kulisse im Spiel ist und so, aber meine Western-Sammlung oder so, da ist wirklich ein beträchtlicher Anteil auf Blu-ray.
Weil man es halt so schön sieht. Ne?
Ja, weil das ist diese Landschaft, die Farben, das muss man einfach so gut sehen in der Qualität, die nur möglich ist. Ne?
Ich habe mir noch ein bisschen aufgeschrieben, ich hatte es schon gerade erzählt, ein bisschen Fun Facts habe ich noch. Ed Burns hat nach eigener Aussage, also hat er nach den Dreharbeiten gesagt, er hätte 10 Pfund verloren während dieser Dreharbeiten, weil es wohl in der Wüste von Arizona so verdammt anstrengend gewesen wäre, diesen Film zu drehen. Ja. Ich habe mir dann so überlegt, ja, wenn es besonders warm war, ist natürlich auch ein Wasserverlust dabei. Ja. Was war noch so los? Was kann ich euch noch so an kleinen Facts so präsentieren?
Weißt du, ob er sich denn gut verstanden hat mit Clint Walker? Ist da was bekannt?
Das habe ich nicht gelesen auf jeden Fall.
Aber die agieren so gut.
Ja, die harmonieren gut miteinander, ne? Vielleicht verstanden. Allerdings muss man auch sagen, er hat ja auch bei Cheyenne auch mal mitgespielt. Also die kannten sich sowieso ja alle von diesen Sets. Also,
Familienveranstaltung.
Ja, irgendwie schon, weil man in diesen Serien, weißt du, da hatte man immer einen Gastauftritt. Dann war der mal als Gast da drin. Also die kannten sich halt irgendwie alle. Also Hollywood, sagt man ja auch so ein bisschen, war ein Dorf. Mhm. Und ich glaube, dass man sich da dann ständig über den Weg gelaufen ist, ne? Genau, das fand ich noch ganz interessant. Und dann eben, dass viele der indigenen Krieger, die dort gezeigt werden, sind natürlich keine Sioux-Krieger.
Ja,
das sind Navajos.
Das sind nur die Kulissen Indianer im Hintergrund.
Ja,
die Hauptrolle übernehmen immer.
Nehmen natürlich immer Schauspieler, die keine indigenen Wurzeln haben, wie in diesem Fall John Russell.
Ja.
Aber genau, die Komparsen sind eben Navajos. Das war eine übliche Praxis damals im Hollywood der damaligen Zeit. Es lag auch daran, das erfährt man auch in einer sehr, sehr interessanten Dokumentation übrigens über den Film Der Schwarze Falke. Mhm. Auch der wurde ja in Arizona gedreht zum Teil. Und die Navajo-Indianer leben dort ja. Dort ist ihr Reservat. Und John Ford hat das auch gemacht. Die haben ja, wie ihr ja wahrscheinlich auch oft schon gehört habt, in den Reservaten fühlt man jetzt nicht das goldene Leben, leider. Aber um sich damit was dazu zu verdienen, hat John Ford sie auch immer engagiert als Komparsen, weil die haben sich dann am Tag ganz gut was dazu verdienen können, weil in diesen Reservaten gibt es ja kaum Jobs, bis auf diese Casinos und so weiter, die es später noch gab. Aber damals hat eben John Ford auch gesagt, ihr könnt hier mitarbeiten und ihr verdient dann auch Geld und ihr kriegt auch einen Stundenlohn, der sich sehen lassen kann. Ja. Also es schien okay zu sein. Und dasselbe haben sie hier in diesem Film auch gemacht. Also sie haben eben Navajos arrangiert, also Menschen vom Volk der Navajo. Und das war eben zur damaligen Zeit wirklich eine übliche Praxis, um dem Ganzen auch eine Authentizität zu verleihen, die jetzt größer ist als bei so einem Winnetou-Film. Ja. Ne? Ja. Das Drehbuch habe ich schon erwähnt, hat Bert Kennedy geschrieben. Und damit bin ich durch, bis auf eine letzte Frage, die ich natürlich an dich habe. Wir haben es gerade grob geschätzt, aber was glaubst du, wie groß war Clint Walker exakt?
1,93.
Fast 1,98, also wir haben es mit einem fast 2 Meter Mann zu tun, dass Roger Moore gegen den klein aussah, obwohl der auch nicht klein war, ne? Heißt schon einiges.
Ich hatte doch in unserer letzten Ausgabe, da hatte ich die Rolle übernommen, dessen, der die ganzen Schauspieler ein bisschen beleuchtet, habe ich das noch, glaube ich, nach Körpergröße angeordnet,
kannst du
dich erinnern?
Deswegen dachte ich, wollte das nämlich
über 1,80 der Roger Moore.
Ja, ich sag auch kein kleiner Mann, aber gegen einen fast 2 Meter Hünen, der ja wirklich war, Clint Walker war ja, wie wir es schon erwähnt haben, ja wirklich natürlich auch ein Hühne, wart ja auch sehr viel trainiert. Und das, deswegen macht es ihn ja auch immer zu so einem idealen Westernhelden, muss man ja wirklich sagen.
Also du musst aber jetzt, weil du hast das mal, glaube ich, irgendwann mal gesagt, wir haben ja ständig über diesen Film geredet, dass jetzt wirklich 17 Folgen waren, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, ich habe es heute nochmal gesehen, wir haben schon 17 Folgen gemacht.
Dann haben wir vermutlich,
ich weiß nicht, ob wir in jeder Folge es erwähnt haben, aber ich würde sagen, in der zweiten.
Ja, ne? Dann sag doch mal, du hast irgendwann dann auch mal erwähnt, in einer dieser Folgen, dass du den Film in der amerikanischen Version irgendwo gesehen hast. Mhm. Und zwar in einer astreinen Qualität.
Ja, habe ich tatsächlich gesehen.
Gib nochmal den Rücken, nochmal den Tipp raus.
Ja, genau. Also das kann man ja auf jeden Fall, ja, es sind ja die bekannten Sachen. Es ist Dailymotion. Ich habe den bei Dailymotion gefunden da.
Ja.
Habe den da im Original gesehen, auch zum ersten Mal. Ich habe ihn als Kind natürlich immer nur auf Deutsch gesehen.
Ja.
Und ich muss sagen, er kam noch cooler rüber als im Deutschen, ja, in der deutschen Übersetzung.
Die Synchronisation.
Ist gut.
Ne?
Ja, ist sehr gut.
Weißt du, oder kannst du das schnell nachsehen, wer denn den diesmal gesprochen hat, den Clint Walker? Also ist eigentlich ein Schauspieler.
Ich mal eben nach. Also, gesprochen wurde Yellowstone Kelly, nämlich von Wolfgang Eichberger, das haben wir jetzt gerade mal recherchiert, sagt mir gar nichts, aber mein Vater meinte, Ed Burns wird von Werner Uschkurat gesprochen und das ist nochmal wer?
Keine Ahnung.
Achso, das weißt du gar
nicht. Da hast du mich falsch verstanden.
Okay, da habe ich mich falsch verstanden. Aber jetzt haben wir es nochmal auf jeden Fall erwähnt, ja, wer wen spricht. Wenn ihr das genauer recherchieren wollt, synchronkartei.de wird euch verraten, wer das ist. Mir sagen die Namen alle gar nichts.
Da gucken wir, mir sagen die Namen ja öfter schon mal was. Also in dem letzten Film, meine Seven Fountains, oder wie hieß der Film?
Das Gold der Sieben Berge. Ja, genau, das Gold der Sieben Berge oder Seven Saints hieß der
auch. Da spricht der, der hat wirklich eine großartige Stimme. Da weiß ich jetzt leider den Namen des deutschen Schauspielers nicht, aber ich weiß, er ist mir bekannt geworden als Kind bereits. Er spricht den Herrn Pogge in Pünktchen und Anton. Julius versucht mal schnell herauszufinden, wie der Name dieses Schauspielers gleich nochmal ist.
So, nach langem Suchen, was man natürlich im Podcast nicht machen sollte, aber das haben wir jetzt mal gerade gemacht, macht aber nichts, wir haben es gefunden. Also, in Das Gold der Sieben Berge wird Clint Walker von niemandem Geringeres gesprochen als
Paul Klinger.
Sehr gut, Einsatz hat gestimmt. Okay, Leute,
damit
haben wir den Faden. Wir haben es ein bisschen verloren, aber wir haben es ein bisschen
geschnitten. Also ich liebe diese alten Synchronstimmen.
Ich finde die auch sehr.
Aber
René Deltgen ist auch eine tolle Stimme.
Ja, aber ich hatte als Angst vor René Deltgens Stimme.
Ja, das kann ich ein bisschen verstehen.
Die habe ich heute jetzt nicht mehr, aber natürlich, klar, für die, wenn du eben die richtigen Rollen gibst. Aber
schon eine tolle
ich liebe
Stimme
diese alten Synchronisationen.
Egal.
Wunderbar.
Wir schweifen ab.
Synchronisation sein. Nicht die nachträglichen Fernsehsynchronisation, meine besser als keine.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Also aber Synchro ist immer schwierig, aber es gab schon früher sehr, sehr schöne Synchronisationen auf jeden Fall. Wie heißt denn das nochmal, was René Deltgen immer gesprochen hat, diesen Detektiv, der so romanisch
Paul schreibt? Temple.
Paul Temple, genau. Ja. Auch da Empfehlung, hört euch Paul Temple gerne mal an. Jetzt mal, um hier nochmal das Ganze abschließen zu können, die Quellen. Wo habe ich mich so rumgetrieben? Ich war ein bisschen American Film Institute Katalog drin. Könnt ihr auch mal drauf gehen. Super interessant. Da gibt es alles über jede Filme und jede Drehorte findet ihr immer bei IMDb. Da findet ihr immer super viele Drehorte und Produktionsinformationen. Und dann war ich noch bei Turner Classic Movies. Das ist eine Filmdatenbank. Und da findet ihr auch immer alles. Also wenn ihr mal nicht einlesen bei Wikipedia und dann aber mal weiter gucken wollt, was ihr noch so an Quellen findet, da habe ich einiges hergefunden für diesen wunderbaren Film. Und jetzt kommen wir zur Bewertung. Ich fange einfach mal an heute, Papa.
Gerne.
Also für mich ist dieser Film, kombiniert er ganz viele Sachen, die ich liebe. Erstens, weite Landschaftsaufnahmen.
Ja.
Zweitens, einen moralischen Konflikt
eines
einsamen Helden.
Ja.
Da, was ich auch liebe, weil ich mag den einsamen Helden, deswegen mag ich Western auch so
ist
sehr.
Ist es ein moralischer Konflikt?
Ja, so ein bisschen schon, weil er eigentlich, ich finde schon, weil er ist ja einerseits, er ist ja der Sioux, eigentlich ein bisschen auch sein Freund, der Sioux-Häuptling Gaul. Ist es
das meinst du?
Das meine ich so, weil er ist ja eigentlich zu Gaul, hat er so einen Konflikt und zwischen ihm. Ne?
Ja.
Und dann diese Kombination eben aus diesen spektakulären Naturaufnahmen, dieses aus Arizona oder wie ich es mir aufgeschrieben habe, des amerikanischen Südwestens, habe ich es einfach mal genannt, zusammen mit der wirklich guten schauspielerischen Leistung.
Aller Beteiligten
sind das von mir. Ihr wisst, wir vergeben immer Sterne. 5 von 5 Sternen.
Oh,
ich kann
wunderbar.
Nicht mehr das sagen. Inszenierung von Gordon Douglas auch lässt nichts zu wünschen übrig. Ich habe euch versprochen, wir sagen noch mal kurz was über Gordon Douglas. Also der Mann hat ja wirklich über mehrere Jahrzehnte Filme gedreht, auch in unterschiedlichen Genres, haben wir schon öfter gesagt.
Ich habe auch zitiert in irgendeiner Folge, wie er zu seinem Werk
genau,
stand.
Genau, es war ein Brot- und Buttergeschäft für ihn, kann man so zusammenbrechen. Aber dieser Film, finde ich, sticht heraus, wie so manche andere Filme, die er gemacht hat. Und auch die Warner-Inszenierung insgesamt ist ihm sehr gelungen. Also Hut ab dafür, Gordon Douglas. Und deswegen kriegt der Film von mir 5 von 5. Und jetzt bin ich gespannt, was du noch hinzufügen
willst. Musste nicht sein, weil ich schließe mich dem an. Also ich finde, neben der äußeren Spannung entfaltet er, also weckt er bei mir vor allen Dingen durch seine innere Spannung Interesse. Aber er nutzt das Genre und seine Vorzüge, seine Merkmale, also die Merkmale des Westerns.
Ja.
Er nutzt all die Klischees, die ein Western so aufbietet.
Absolut.
Absolut und aber auch sehr, sehr positiv und sehr wirksam. Und darunter befindet sich eben, also daneben gefällt eben diese sehr einfühlsame Schilderung psychischer Konflikte bei allen drei beteiligten Personen. Wobei
auch eine
moralische Konfliktdimension ist auch noch drin, denn im Grunde hast du recht, die habe ich jetzt nicht gedacht, ist auch eher nicht so wichtig, aber die ist auch drin, weil er ist ja wirklich ein Freund der ursprünglichen Menschen, die da gelebt haben.
Genau.
Und das wird ja auch in mehreren Stellen deutlich.
Und er will eigentlich
auch sehr sympathisch.
Er sieht ja eigentlich auch, wie sehr Gaul
seine Frau gegen die Leute liebt.
Kämpfen, und eigentlich will er seinem Freund Gaul auch nicht die Frau ausspannen.
Ja.
Das war für mich der zweite Konflikt.
Stimmt.
Also einmal ist er gegen die Vernichtung der Indigenen natürlich und aber auch dagegen, seinem Freund die Frau, in die er so krass verliebt ist, auszuspannen, obwohl er es ja auch wirklich bis zum Schluss nicht tut. Denn wie es ausgeht, verraten wir ja nicht.
Nein.
Aber ihr werdet sehen, was wir meinen. Und wie viele Sterne gibst du?
Ach so, ich habe gar nicht gesagt, ich gebe 5 von 5 Sternen.
Damit ist es bisher der Film, der als erster, glaube ich, 5 von 5
von uns beiden
bekommen
ohne
hat.
Ohne jede Einschränkung.
Ohne jede Einschränkung empfehlenswert. Und jetzt ist die große Frage, jetzt nach fast einer Stunde.
So lange
wie geht's denn weiter? Wie machen wir weiter, Papa? Du hattest so ein paar Sachen in letzter Zeit im Plan.
Ja, aber es waren so viele.
Vielleicht lassen wir es auch offen an der Stelle.
Könntest du...
Halten die Spannung hoch und gucken, wie wir weitermachen.
Wir
werden auf jeden Fall weitermachen.
Ich habe dir mal geschrieben, dass ich... Also das finde ich, könnte jetzt ganz interessant sein. Also viele... Es geht jetzt nicht speziell um einen Film, aber viele... Filme, die irgendwie abgetaucht sind in das Universum der Legende und so weiter. Und die dann irgendwie wieder, sagen wir lieber, in die Tiefen der Legende abgetaucht sind, aber eigentlich den Legendenstatus gar nicht verdienen, weil sie tauchen dann plötzlich wieder auf, weil werden irgendwie wieder veröffentlicht und so. Und sie waren dann längst nicht so gut, wie sich das die Fans so zuraumten, jahrelang. Und einen solchen Film
werden wir das nächste Mal besprechen.
Gefunden.
Genau, und das ist nämlich von Joel McCrea. In der Hauptrolle, der große Fremde. Ich werde bis zu dieser Folge rausfinden, wie man diesen Nachnamen wirklich ausspricht. Aber
sag
so wird
auch,
es weitergehen.
Wo man ihn sehen kann.
Ja, du kannst ihn bei der Videoplattform, die es weltweit gibt, sehen. YouTube, also wenn ihr euch darauf
vorbereitet. In bescheidener Bildqualität.
Okay, aber wenn ihr euch darauf vorbereiten wollt, könnt ihr das gerne bis zur nächsten Folge tun.
Ja.
Wir lassen euch auch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis zur nächsten Folge.
Machen wir das als nächstes?
Das machen wir als nächstes.
Dann habe ich dazu auch, da gibt es auch ein Buch von Louis L'Amour. Und es gibt, das hast du öfter schon gesagt, das ist auch richtig, es gab von Clay Fisher zu Yellowstone Kelly auch eine Romanvorlage.
Ja.
Es gibt so der große Fremde, oder wie heißt das da? Das hat verschiedene Titel, der Film.
The Tall Stranger auf Englisch.
Ich kenne ihn nur unter dem Titel. Ja, den wir dann besprechen werden. The Tall Stranger. Der hat eine Vorlage des beliebtesten Western-Autors, von Louis L'Amour natürlich, ne? Normalerweise lese ich keine Western-Romane, den habe ich aber gelesen.
Ja.
Ich kenne einen zweiten Western-Roman, den ich kenne, der ist auch von Louis L'Amour, der heißt Hondo. Den fand ich übrigens auch wirklich richtig gut, den Roman. Wie ich diesen jetzt fand, das muss ich jetzt an dieser Stelle, das erläutere ich dann beim nächsten Mal. Dann gehe ich vielleicht sogar mal auf literarische Qualitäten ein, aber ich kann mich vielleicht auch beherrschen. Jedenfalls ist das Buch deutlich interessanter als der Film.
Okay, damit hast du schon vorweggegriffen, aber wir besprechen es trotzdem. Ich würde sagen, gehabt euch wohl, wir satteln wieder auf, so wie immer, und reiten, ich gucke gerade aus dem Fenster in den regnerischen Sonnenuntergang. Und werden bald wieder was von uns hören lassen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Wir hören voneinander.